Aus rechtlichen Gründen können wir Ihnen im Folgenden nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Klassik à la carte.
Dazu begrüßt sie Katja Weise. Corinna Harfouch zählt zu den großen Theater- und Filmschauspielerinnen unserer Zeit. Legendär sind ihre Arkadina in Jürgen Goschs Inszenierung von Tschechows Möwe oder ihre Vera Brühne in dem gleichnamigen Film. Im Norden war sie zuletzt als Phaedra beim Hamburger Theaterfestival zu erleben. Spielen ist eine Überlebensangelegenheit, sagt Corinna Harfouch. Ich habe die Schauspielerin in Berlin getroffen, im Deutschen Theater. Auf dem Weg in ihre Garderobe, in der wir das Gespräch geführt haben, hat sie die ganze Zeit gesungen.
Ich nehme Gesangsunterricht rein aus privatem Spaß und ohne irgendein professionelles Ziel. Und da komme ich gerade her und deshalb singe ich das, was ich da gerade gesungen habe.
Warum haben Sie sich entschieden, Gesangsunterricht zu nehmen, also so freiwillig, wie Sie gerade gesagt haben?
Erstens, wie gesagt, es macht unglaublich Freude. Es massiert dich insgesamt innen durch. Und ich habe schon lange keinen Sprechunterricht mehr genommen, weil ich auch glaube, dass ich das ganz gut alleine hinkriege. Aber etwas zu tun ist, macht einfach, es ist sinnvoll, etwas zu tun für die Körperkonstitution, für deine Stimme. Und singen ist für mich eine ganz große Freude. Ich singe unheimlich viel so einen Tag über. Aber ich habe irgendwie gemerkt, dass ich mich sängerisch bei weitem nicht so ausdrücken kann wie als Schauspielerin. Das ist für mich wie so ein bisschen so eine Kränkung oder so eine seltsame Sache. Das habe ich aber wirklich herausgefunden und musste das dann irgendwie einsehen erstmal. Will es aber natürlich nicht einsehen. Also trotzdem sage ich, ich will nicht, ich strebe nicht irgendwie an, jetzt plötzlich irgendwo zu singen. Aber wenn ich denn mal singen möchte, dann möchte ich das auch können, ja.
Ich bin jetzt bei der Vorbereitung auf dieses Gespräch darüber gestolpert, dass Sie aber offensichtlich doch auch schon öffentlich gesungen haben, nämlich das Duett aus Don Giovanni, Reich mir die Hand, mein Leben, und das sogar auch noch ganz allein.
Ja, es gibt eine Freundin, die heißt Tudio Harada, das ist eine Pianistin, und mit der mache ich hin und wieder zusammen ein Programm. Aber da ich das verabscheue, dass man so kulinarische Dinge treibt, also dass so werden das immer ganz bizarre und eigenartige kleine Stücke, so, die wir da zusammen machen. Und eins davon ist eben Don Giovanni. Hideo hat einen Klavierauszug gemacht. Ich spiele alle Figuren und erzähle eben die Geschichte von E.T.A. Hoffmann, der Enthusiast, wo ein junger Mann quasi, das ist eine ganz so aus der Romantik, Geschichte. So ein junger Mann landet in einem, ganz kurz gesagt, in einem Gasthof, und nachts, er liegt schon im Bett, hört er irgendwie so ein Orchester, was sich einstimmt, und er ist ganz erstaunt und klingelt nach dem Gastwirt, und er sagt ihm: Aber wissen Sie denn nicht, dass wir hier dicht am Gasthaus ein Theater haben? Sie müssen nur durch diese Tür gehen und kommen zu Nummer 23, das ist die Fremdenloge. Und dann geht er da rein und findet sozusagen hinter seiner Wand von seinem Gastwirtszimmer ein großes Theater voll gefüllt und erlebt jetzt quasi eine Aufführung von Don Giovanni und verliebt sich unsterblich in Donna Anna. Und wir haben das uns also vorgenommen miteinander, und das hat Spaß gemacht. Das ganze Programm hat großen Spaß gemacht.
In der Kulturklassik à la carte mit Corinna Harfouch. Reich mir die Hand, mein Leben. Eigentlich wären Sie uns dann jetzt Ihre Variante des Duetts natürlich noch schuldig. Das ist Ihnen klar, Frau Harfouch. Aber ich glaube, so aus dem Stand nein, oder?
Ich würde sagen nein. Nicht deshalb, sondern da muss man die Szene dazu sehen. Ich bin ja Schauspieler und bin ja immer wieder ein bisschen erstaunt über, also Dine Trepko ist natürlich eine große Schauspielerin auch. Also die kann wirklich gut spielen, und deshalb bewundere ich die, und nicht nur wegen des Singens, sondern auch, weil sie wirklich Figuren spielt und singt. Das ist ja des Öfteren eigentlich ein bisschen nicht der Fall auf der Opernbühne. Und da bin ich dann immer etwas, verstehe es dann nicht. Also es ist mir, dann bleibt mir dann fremd. Da brauche ich viel zu viel Fantasie, um mir dann vorstellen zu wollen, dass diese oder jene dicke Dame dann auf einmal die Aida ist oder so. Also ich kann das nicht, kann das dann nicht, oder ich mag einfach nicht, wenn die nicht gut spielen können. So.
Sie haben ja auch immer gesagt, ich will spielen. Also spielen ist für Sie Überlebensangelegenheit, habe ich gelesen. Wann beginnt denn für Sie eigentlich das Spiel? In dem Moment, wo Sie auf der Bühne stehen oder vor einer Kamera oder auch schon, wo Sie auf dem Weg sind zum Set, zum Theater?
Ich würde sagen, spielen immer. Wir spielen immer. Ich finde es ein bisschen bedauerlich, dass das immer verwechselt wird mit Lügen, so beim normalen Menschen. Das ist aber nicht der Fall. Spiel ist eine todernste Angelegenheit. Spielenderweise dieses Leben angehen und es versuchen, in einem Spiel zu begreifen überhaupt, alles. Das ist das, was ich meine. Dass man mit diesem Leben so umgeht, indem man es ausprobiert, indem man eben nicht in einer einzigen Fahrrinne bleibt oder sich hineinsteckt und dann da verweilt und immer nur ein und dieselbe Entscheidung trifft, wie man Dinge zu sehen hat, sondern indem man es auskostet, was es da für Möglichkeiten gibt. So viele in einem selbst. Also ich habe jetzt gerade zwei frische Enkelkinder bekommen, wenn ich diese Wesen sehe in ihrer Ganzheit, in ihrer Möglichkeit, was die vor sich haben, was ihnen in denen steckt oder stecken könnte. Und dann irgendwann als Erwachsener wird dir eingeredet, du musst dich entscheiden für die und die Variante deiner selbst. Also legt los, Leute, und macht euer Leben zu einem Spiel, also spielenderweise, wie gesagt, dieses Leben. Leben.
Bei Ihnen ist ja naheliegend, Sie spielen Rollen, das heißt, da können Sie ja immer aufbrechen in ein Bühnenleben, Filmleben, wie auch immer. Aber ist es dann auch so, wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, dass Sie im realen Leben, ich weiß gar nicht, ob der Begriff jetzt richtig ist in dem Augenblick, wahrscheinlich ist er auch ein bisschen schief, aber dass Sie sich auch da tatsächlich vornehmen, eine bestimmte Rolle zu spielen oder was Neues ausprobieren zu wollen?
Das ist eben, ich merke schon, das ist auf einem völlig falschen Pfad, so wie wir darüber jetzt reden, auch die Frage, weil beispielsweise habe ich mir mal ein Haus gekauft, auf zum Beispiel. Das ist eine Sache, die hat sich einfach ergeben. Irgendwann in meinem Leben war ich so weit, kam plötzlich, ich wollte vorher nie irgendwas damit zu schaffen haben, ich wollte nichts besitzen, ich hatte keine Lust darauf und ich will auch nach wie vor nichts besitzen. Das war eher so eine Frage, dass ich mir gesagt habe, ich muss irgendwie wissen jetzt, wo ich zu Hause bin. Und dann habe ich mir eine Gegend gesucht, von der ich annahm, dass ich da am meisten vielleicht zu Hause bin. Das ist die Gegend, wo auch meine Kinder groß geworden sind und da bin ich dann hingegangen und habe eben ein Haus gesucht und dann hatte ich das plötzlich und dann musste ich das umbauen und hatte auch auf einmal einen Garten, wonach ich mich zwar immer gesehnt habe, aber das ist ja alles Theorie, ne, und so. Und das Haus, ich hatte überhaupt gar keine Ahnung und ich bin da ziemlich leichten Schrittes durchgeschwebt, durch dieses ganze Projekt, dieses Haus zu bauen, einfach weil ich die ganze Zeit quasi gespielt habe, dass ich ein Haus baue, umbaue, die ich keine Ahnung davon habe. Dieses Spiel macht unheimlich Spaß, verleiht einem auch Kräfte, die man eigentlich sonst gar nicht hat und lässt kaum Angst aufkommen, ehrlich gesagt. Das meine ich mit Spielen. Ich meine, es besteht ein großes Missverständnis. Spielen Sie da eine Rolle auch so tagsüber? Lügen Sie uns sozusagen die Hucke voll oder so? Das ist überhaupt gar nicht der Punkt. Oder das ist nicht das, was ich von diesem Begriff Spielen halte. Spielen wie ein Kind, mit all diesen Möglichkeiten, die das Kind hat, im Spiel alles zu sein. Die Prinzessin, das Krokodil, der Räuberhauptmann. Das Kind kann alle Rollen einnehmen und testet so in sich aus, wer es noch alles ist. Und das ist eine unglaublich wichtige Angelegenheit.
Wenn wir aber jetzt mal auf das andere Spiel schauen, nämlich auf das Bühnenspiel, wo Sie ja schon unglaublich viele Rollen gespielt haben. Jetzt also von der Theaterseite im Bewusstsein ist jetzt im Moment vor allem noch die Phaedra. Aber Es gibt ja unendlich viele Rollen mehr, ob das jetzt Magda Goebbels war oder Vera Brühne oder Lady Macbeth oder ich weiß nicht was. Wonach suchen Sie die denn aus? Wann sagen Sie, ja, die spiele ich?
Das ist genau so ein Spiel. Das ist alles einem großen Zufall unterworfen, wann was passiert. Mein Plan ist das nicht. Das überlasse ich scheinbar offensichtlich dem Leben oder dem absoluten Zufall, was gerade nicht was gerade kommt, aber es kommt irgendwie immer das Richtige. Selbst wenn es was ganz Falsches ist, ist es das Richtige, weil das ist dann eben richtig, dass es gerade falsch ist. Also, und ansonsten würde ich jetzt nicht sagen, dass ich imstande bin, mir alles auszusuchen und dann zu sagen, also in diesem Sinne, wie Sie das jetzt eventuell meinen könnten, sondern ich bin ja keine Firma. Ich bin ein Mensch oder eine Schauspielerin oder eine Frau, die hat irgendwelche Begegnungen. Und wenn irgendeine Begegnung spannend oder interessant ist, dann möchte man sich noch etwas mehr begegnen. Und dann ist das in dieser Art Arbeit, die ich Gott sei Dank machen kann, die allerbeste Möglichkeit, mit Menschen sehr intim zu kommunizieren in der Arbeit.
Warum wollten Sie dann Phaedra begegnen?
Ich wollte eigentlich, Phaedra bin ich schon öfter begegnet in meinem Leben. Ich habe schon von Sarah Kane an der Schaubühne einmal Phaedra gespielt. Dann habe ich dieses Stück, diese Schiller-Übertragung von Racine, schon mal als eigene Lesung gemacht, in der ich alle Rollen gespielt habe, in so einer Art Performance. Und die Phaedra in Kombination mit dem Regisseur, mit Kimmich zu machen, das hat mich richtig interessiert, denn ich wollte gerne mit ihm einmal ein Stück machen, wo man irgendwie um eine Form ringt, wo es um eine große Sprache geht und wo die Form einen zwingt.
Corinna Hafuch, Sie haben gerade gesagt, es war einfach an der Zeit, mit Stefan Kimmich so ein Stück zu machen, auch sich vielleicht einer bestimmten Form zu unterwerfen, wenn ich Sie richtig verstanden habe, die allein schon durch die Sprache vielleicht vorgegeben ist. In welchem Verhältnis steht für Sie so eine Grenze oder auch die Freiheit, die Sie ja auf der anderen Seite im Spiel suchen?
Die Grenze ist immer wichtig, immer, in jeder Arbeit. Wo auch immer man sie findet. Denn wenn es keine Grenze gibt, ist das Ganze so furchtbar uferlos wie dieses ganze Leben und da entsteht keine Kunst. Und innerhalb der Grenze die Freiheit, das ist wirklich eine Freiheit dann, wenn man es denn schafft. Das ist ja wirklich auch immer ein großes Abenteuer, ob es denn wirklich gelingt. Diese Art von Freiheit innerhalb von Grenzen ist unendlich beglückend, finde ich. Eine grenzenlose Freiheit ist unglaublich deprimierend, finde ich, weil das irgendwie ausläuft und dich sehr unsicher macht.
Hatten Sie je schon mal das Gefühl, der tatsächlich ausgesetzt zu sein, der grenzenlosen Freiheit bei der Arbeit jetzt?
Schon oft. Insbesondere beim Drehen. Es ist einfach so, dass du, natürlich, das ist jetzt ein Widerspruch in sich, aber man begegnet leider doch schon hin und wieder Menschen in der Arbeit, die einem einfach keine Grenze setzen oder wo. Es geht nicht darum, dass mir jemand eine Schranke, eine Grenze setzt. Es geht nur darum, dass ich mit jemandem um etwas ringe, dass es um etwas geht. Und es geht manchmal irgendwie scheinbar dann um nichts. Da muss man sich selber drum bemühen, aber es ist auch ein bisschen schade irgendwie. Ich möchte einen Partner haben, der mit mir, also Partner, Partnerin, die mich wichtig genug nehmen und mit mir über meine Arbeit sprechen.
So. Bei Ihnen wäre ja auch vorstellbar, ich meine, Sie haben schon so viel gespielt, so viele, auch wenn Sie das, glaube ich, nicht immer so gerne hören, Preise bekommen dafür, dass vielleicht auch manch ein Regisseur schon fast ein bisschen eingeschüchtert ist und sich sagt, ja, die Hafuch, die kann das schon, da möchte ich ihr gar nicht so viel vorgeben. Das ist vielleicht eine Haltung, der Sie öfter begegnen.
Vielleicht gibt es solche Gründe, ich weiß es ja nicht, aber ich möchte ja auch noch ein bisschen weiterkommen. Mir muss ja auch irgendjemand was bieten. Ich habe überhaupt gar keine Lust, also jetzt auf diesem bisschen Zeug, was man so zusammengetragen hat an Erfahrung, dass ich jetzt darauf bis an mein Lebensende rumreite. Also da habe ich keine Lust. Ich suche natürlich Leute, die mir was geben, was zeigen und auch Leute, die mich kritisieren. Aber natürlich muss das dann wieder irgendwie einen Wert haben, diese Art von Kritik. Die muss mir was bedeuten. Also ich muss sagen, wenn Leute sagen, die Hafuch macht das schon, dann würde ich sagen, weißt du, such dir irgendjemand anders. Das interessiert mich einfach nicht. So.
Wenn wir jetzt nochmal bei Stefan Kimmich bleiben, was gibt der Ihnen oder was schätzen Sie an ihm? Weil das ist ja auch jetzt nicht die erste Arbeit, Sie haben ja schon verschiedentlich zusammengearbeitet.
Immer sehr verschieden auch die Arbeiten. Deshalb fand ich ja, jetzt sollten wir mal so ein etwas strengeres Sprachstück machen miteinander. Stefan Kimmich hat die ganz außergewöhnliche Eigenschaft, dass er mit einer großen Liebe den Raum füllt. Große Konzentration, sehr klug und Freiheit lässt mir. Also Stefan, würde ich jetzt mal einschätzen, hat kein Interesse daran, Regie zu führen, indem er irgendjemandem sagt, was er konkret zu tun hat an Geste. Der möchte erleben, dass der Schauspieler aufbricht und etwas aus ihm rauskommt, was man sich selber gar nicht ausdenken kann. Weder der Schauspieler noch der Regisseur. Also mit Denken kommt man da nicht ran. Und ich glaube, dass wir uns da wahrscheinlich ganz nah sind, dass wir daran glauben, dass es eine Spielintelligenz gibt, die einem Dinge zeigt, also indem man einfach in eine Art wirklich, ich würde jetzt nicht sagen Zustand gerät, aber irgendwie in einen Rausch schon, ja. Also ermöglicht wirklich den Spielrausch auf der Bühne. Dafür liebe ich ihn.
In der Kulturklassik à la carte mit der Schauspielerin Corinna Hafuch. Frau Hafuch, Sie haben gerade gesagt, beim Spielen entsteht im besten Fall so eine Art Rausch. Und da wird so eine Energie freigesetzt, die man ganz schwer auch in Worte fassen kann. Das ist ja auch so der Zwiespalt wahrscheinlich, in dem ein Schauspieler sich immer befindet. Und gleichzeitig frage ich mich jetzt auch schon wieder, ob Zwiespalt wirklich das richtige Wort ist, weil Sie einerseits natürlich mit der Sprache ganz viel fassen müssen und immer auch dadurch ja dem Ausdruck verleihen. Und auf der anderen Seite spielt der Körper natürlich auch mit. Wie empfinden Sie das, wenn Sie da oben stehen?
Es ist ein gut ausgewogenes Verhältnis zwischen Kontrolle, ganz klar, und Rausch. Und was ich vorhin nur meinte, ist, im Rausch Dinge zu erfinden, die einfach gelingen, wenn es wirklich alles gelingt. Alles gelingt, wenn du in dem richtigen Spielrausch bist, alles. Und das ist eigentlich das Erlebnis, weswegen ich süchtig danach bin, nach Spiel. Es ist nicht so, dass man das immer erreicht, im Gegenteil. Also ich würde sagen, das sind die großen Momente, aber es ist die Sehnsucht, steht immer, es in dieser Art und Weise zu erleben. Deshalb brauche ich auch keine Drogen, ich brauche nichts, außer mal ein Glas Rotwein. Aber ich bin danach süchtig, wenn man so will.
Ist das ein Gefühl, was sich mit zunehmender Erfahrung verändert? Oder ist das immer wieder wie neu, weil es tatsächlich jedes Mal ein neuer Aufbruch, eine neue Reise ist?
Ja, also verändert hat sich im Laufe der Zeit bei mir auf jeden Fall, dass ich darauf hundertprozentig setze. Also setze, dass ich das als mein allerwichtigstes Ziel ansehe für mein Spiel. Ich möchte etwas erleben. Ich möchte ein Abenteuer erleben. Ich möchte, dass eine Tür aufgeht und ich in einem unbekannten Land und ich möchte mich wie im Traum in diesem Land auskennen. Und das habe ich im Laufe der Zeit gelernt, dass die Ratio, also das, was ich mir zu Hause ausdenke, überhaupt gar nichts bedeutet mir mehr. Also ich muss mich nicht mehr oder ich will mich auch nicht mehr in dieser Art und Weise so absichern, indem ich mir zu Hause so Sachen ausdenke. Wenn ich zu Hause über dem Text sitze, was man ja sehr oft tut, dann kommt es auch vor. Ja, das ist auch sehr beglückend, weil sich plötzlich der Text öffnet und da irgendwelche Spalten entstehen und irgendwelche Geister daraus treten. und einen Impulse geben und einen glücklich machen oder du plötzlich in so einen Spalt auch reinfällst, wie in so einen Abgrund und plötzlich begreifst, was da eigentlich steht. Das ist überhaupt ganz wichtig, wenn man zu Hause an seinem Text sitzt, dass man einfach so drauf schaut. Also ich bin immer unglaublich froh, wenn ich endlich diese Lernerei vorbei ist, weil die einem wirklich ganz furchtbar nervt. Das ist wieder was ganz anderes im Hirn, was da irgendwie gefragt ist, wo das einfach endlich mal so sitzen muss. Und wenn man dann endlich frei davon ist, wenn man es dann endlich gelernt hat, dann darf man wieder über diesem Text sitzen und möglichst viel und lange sollte man das tun oder mache ich das und einfach nur so draufschauen. Man weiß dann ja langsam auch inzwischen, wo, an welcher Stelle was steht. Und du guckst einfach so ins Leere auf diesen Text. Und dann entstehen auch so Zustände von Erkenntnisräumen, so, wo einem plötzlich das tatsächlich ganz, ganz nahe kommt und wo das nicht mehr rational ist oder irgendwie ausgedacht.
Es gibt ja, glaube ich, eine ganze Menge Schauspieler, auch die sich richtig vorbereiten mit teilweise Sekundärliteratur oder sich...
Ja, das mache ich.
Das machen Sie auch?
Ja, das mache ich auch sehr gerne, weil es ist ja das ist ja wiederum ein anderer Zweig in diesem Beruf, so, der so wunderbar ist, dass man wirklich ununterbrochen angeregt ist, Dinge zu lesen, die man eben noch nicht weiß. Das ist fantastisch.
Kann man sich die dann auch immer alle merken?
Ich habe ja die Hoffnung, dass irgendwo in mir drin muss es ja irgend so ein Verlies geben, in dem dieses ganze Zeug verschwindet, was ich alles schon gelernt oder erfahren habe. Das wird da schon irgendwo wohnen und wenn es dann irgendwie gebraucht wird, dann meldet sich das.
Das, was Sie jetzt, wie ich finde, wirklich sehr eindrücklich beschrieben haben, gilt das im gleichen Maße für die Arbeit auf der Bühne und für die Arbeit vor der Kamera? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Schwierigkeiten, mir vorzustellen, dass es bei einem Filmdreh genauso intensiv ist wie auf der Bühne, aber das mag auch an einem Vorurteil vielleicht liegen, oder?
Also das kommt auch ganz drauf an. Das ist eine ganz spezielle, es ist wirklich, ich würde fast sagen, eine ganz andere Muskelpartie wird da irgendwie benutzt. Es ist zwar ein und derselbe Schauspieler, meinetwegen in dem Fall, in meinem Fall, aber die Hauptarbeit beim Drehen besteht irgendwie, nein, es ist eigentlich, ja, zu Hause. Das Problem ist tatsächlich, dass wir meistens, allermeistens beim Drehen nicht richtig in die Tiefe arbeiten, so, weil die Zeit gar nicht da ist. Und manchmal ist es aber auch so. Du hast plötzlich auf einmal tatsächlich, es kann dir gelingen. Es kommt unglaublich auf den Regisseur an. Beim Film kommt es unglaublich auf den Regisseur an. Was hat der für ein Temperament? Was strahlt der aus? Signalisiert er mir so vorher, dass es einen Raum gibt, den ich gerne betreten kann? Kann ich heftig, kann ich wild sein? Oder ist es eher so ein leiser, stiller Mensch, der mich einfach durch seine Art auffordert, ebenfalls leise und still zu sein? Und so, also das ist ein komisches Phänomen beim Drehen, dass die Persönlichkeit des Regisseurs also einen ganz entscheidenden Einfluss darauf hat, wie du da letztendlich spielst.
Im Moment, haben Sie mir vorhin erzählt, üben Sie ja Klavier für einen nächsten Film. Darüber können wir vielleicht gleich noch sprechen. Und zur Einstimmung hören wir dann einfach mal Robert Schumann, und zwar gespielt von Martha Argerich.
Oh, ja.
Martha Argerich spielte Schumann. Martha Argerich verehren Sie, glaube ich, sehr.
Ja,
Corinna Harfuch, was ist das für ein Film, für den Sie jetzt Klavier spielen lernen? Das ist ja wirklich schwierig, da auch seine beiden Hände so zu organisieren.
Nein, ich lerne nicht Klavier spielen. Ich versuche zu lernen, wie man am Klavier sitzt. Ich versuche zu lernen, wie man aussieht, als könnte man Klavier spielen. So. Zu mehr werde ich es wohl nicht bringen, obwohl ich mir vorgenommen habe, danach einfach weiter Klavierunterricht zu nehmen, weil das Spaß macht, weil das schön ist, weil das herrlich ist. Ich habe auch zu Hause ein Klavier und ich sitze da jetzt gern dran. Ich habe es schon jahrelang und habe es immer nicht benutzt und jetzt benutze ich es und es ist wunderschön. Und der Film wird heißen Lara, diese Lara spiele in dem Fall ich, und Jan-Ole Gerster, der U-Boy gedreht hat und großen Erfolg damit hatte. Das ist jetzt sein zweiter Film und wir freuen uns wirklich sehr darauf.
Was für ein Typ Regisseur ist der denn? Wie dürfen Sie da sein am Set?
Also bei Jan-Ole habe ich das Gefühl, also wir haben uns tatsächlich Mühe gegeben, uns richtig gut kennenzulernen vor der Arbeit und haben richtig große Freude aneinander. Und ich habe das Gefühl, das wird sich auszahlen, dass wir uns gut kennen und ich keine Scheu haben werde, zu spielen, alle möglichen Dinge. Selbst wenn sie dann nicht richtig sind und so. Er ist stark, das gefällt mir gut, also stark genug, mir zu widerstehen und mich zu korrigieren. Und das ist es ja immer, was einen dann auch möglich macht, einfach loszulegen und zu spielen. Also aus sich rauszugehen tatsächlich. Das ist beim Film halt ein bisschen schwierig manchmal.
Das klingt jetzt für mich fast so ein bisschen so, als wären Sie manchmal möglicherweise eine Zumutung fast am Set für andere, die sich überfahren fühlen könnten. Oder habe ich das komplett?
Nein, ich bemerke an mir, dass ich mich eher dann zurückziehe und zurücknehme, dass ich nicht zu meiner vollen Kraft komme. Wenn ich diesen Raum nicht erfühle und der nicht da ist, dann gehe ich da auch gar nicht rein. Das finde ich auch ein bisschen schade und ich hoffe immer, dass das irgendwann mal aufhört. Ich hoffe ja sehr, dass ich noch eine ganze gute Weile spielen kann. Ich hoffe, dass ich dann, wenn ich so ältere Menschen, ich meine jetzt nicht nur Schauspieler, die sind ja dann ganz einfach nicht mehr imstande, irgendeine Art von Rücksicht zu erfüllen, irgendwas. Die machen einfach, wozu sie noch Kraft haben. Und das machen sie einfach ohne Rücksicht auf Verluste. Und also auf diese Zeit hoffe ich auch noch ein bisschen für mich, dass ich dann einfach nicht mehr, keine Rücksicht mehr nehmen kann, weil ich es einfach nicht mehr kann.
Ach, das heißt, Sie wollen auch wirklich keine Rücksicht nehmen, sondern dann soll es so richtig losgehen.
Ja, ich möchte mal keine Rücksicht mehr nehmen oder nicht mehr diese ganzen vielen Empfindungen haben, die mich sozusagen daran hindern. Wir balancieren ja alle auf so einem Zaun zwischen voller Vernunft und Wahnsinn, würde ich das jetzt mal nennen, oder wirklich ein Losgelassensein, ein absolutes instinkthaftes Spiel. Und auf diesem Zaun balanciert man, das ist auch ganz, ganz richtig, aber ich sehne mich danach, in dieses andere Land zu kippen. Rein instinktiv zu spielen. Nur noch.
Ich habe mein längeres Gespräch auch mit Edgar Selge geführt, der mir gesagt hat, um auch sowas erreichen zu können oder um auch immer weitergehen zu können, würde er fast ausschließlich nur noch mit Regisseurinnen und Regisseuren arbeiten, die deutlich jünger seien als er, weil er das Gefühl hätte, dass da noch eine sehr viel größere Neugier sei und man da noch mal ganz anders aufbrechen könnte. Ist das etwas, was Sie nachvollziehen können?
Nein. Lieber Edgar, das kann ich nicht nachvollziehen. Nein. Also es kann schon sein, sagen wir mal so, dass es viel Jüngere, die diesen ganzen Kram, den man so erzählt, alle noch nicht gehört haben unter Umständen oder die Geduld aufbringen, weil sie ihn einfach vielleicht verehren oder so. Es könnte sein, dass einen das irgendwo hinbringt. Es könnte aber auch sein, dass man sich gerade dann in immer derselben Schleife dreht, weil man, wenn man diese Art von Respekt und Neugierde auf dich so sehr braucht, um über sich hinauszuwachsen. Also ich versuche eigentlich in meinem Verhältnis zu auch Jüngeren möglichst relativ schnell diese Respektbarriere zu unterbinden, weil ich empfinde die als störend. Ich empfinde dann ja, das steht auf der anderen Seite dann ja oft ein Mensch, der sich nun wiederum nicht zeigt, mir. Und ich brauche das. Für mich ist das Inspiration. Einer zeigt sich, ich zeige mich. Also das ist dann die Mischung, die ich jetzt brauche. Und da ist es relativ egal, ob das sich um einen jüngeren oder einen älteren Menschen handelt. Ich finde ältere Menschen wirklich extrem inspirierend ganz oft. Ja. So für mich.
NDR Kulturklassik à la carte mit der Schauspielerin Corinna Harfuch. Sie sind ganz viel unterwegs, kann man glaube ich sagen, spielend in den verschiedensten Welten. Und das meine ich jetzt nicht nur so im übertragenen Sinne, sondern ja auch faktisch. Also Sie drehen immer an ganz vielen verschiedenen Orten. Sie spielen an verschiedenen Orten, an verschiedenen Häusern. Und das ja jetzt schon seit vielen Jahren. Haben Sie eigentlich je sowas wie ein Heimattheaterhaus vermisst in dieser Zeit? Also
ich habe ein Heimattheater, das ist das Deutsche Theater. Das ist mein Heimattheater und das ist mein Stammhaus, würde ich sagen. Und das wirklich schon seit vielen Jahren. Ich war vorher, habe ich mich eher mit der Volksbühne verbunden gefühlt. Davor war ich ja im Berliner Ensemble und ich bin natürlich Gast überall. Das ist mein Wunsch und Wille, dass ich das hoffentlich bis an mein Lebensende auch bleiben kann. Aber mein Mutterhaus ist das Deutsche Theater hier in Berlin.
Was verbindet Sie damit?
Eine lange, lange Zeit, in der ich hier auch immer wieder gespielt habe. Viele Menschen, Techniker, die ich immer noch von damals kenne. Viele Geschichten, die ich hier erlebt habe. Ganz großartige, wichtige Arbeiten, die ich hier gemacht habe. Für mich wichtige Arbeiten und auch viel Qual und Ärger und Trouble, also quasi Emotionen, ganz viele. Und es ist so eine Treue, die ich schon empfinde, ja, die manchmal gar nicht so einfach fällt, aber die ist ganz, ganz groß und klar und da.
Das heißt, man braucht dann auch sowas wie eine Basis, auch emotional einfach, oder?
Ich weiß nicht, ob man das braucht. Es ist einfach da. Es gibt ja unglaublich viele Kollegen, die, sagen wir mal, nur drehen oder so. Die haben das ja auch nicht und müssen ja auch leben. Und das können die sicherlich auch gut oder weniger gut. Also je nachdem. Also man braucht nicht eine Basis. Man braucht eine Basis in sich selbst. Also das braucht man, glaube ich, schon. Oder auch für sich selbst. Aber es ist einfach, ich habe hier schon so viel gemacht und gelebt und auch geliebt.
Sie haben gerade gesagt, man braucht eine Basis in sich selbst. Natürlich, klar. Aber wahrscheinlich möchten Sie nie das Gefühl, wirklich angekommen zu sein?
Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was das ist. Das ist nicht kokett. Ich weiß wirklich nicht, was das ist. Das gibt es ja gar nicht. Für niemanden gibt es das. Wo denn, wie soll das gehen? Wir sind dann angekommen, wenn wir tot sind. Dann sind wir endlich angekommen. Aber vorher, wann denn? Wo denn?
Glauben Sie nicht, dass es trotzdem für viele auch das Gefühl geben kann, sich wirklich eingerichtet zu haben und dann in dem Sinne angekommen zu sein?
Also ich denke mal, dass das eine, wenn dieses Gefühl existiert, dann ist das eine Illusion. Es ist ein Vehikel, um vielleicht keine Angst zu haben oder so, möglicherweise. Aber das gibt es einfach nicht. In Wirklichkeit. Man kann es versuchen, wenn man das möchte. Gut, aber es kann nicht sein. Es kann doch jederzeit, jeden Moment etwas passieren, was dir deine schönen Pläne einfach über den Haufen wirft. Also hab lieber keine. Also jedenfalls nicht so Jahrespläne oder so. Das ist mir alles ein Gräuel. Das bringt ja gar nichts.
Haben Sie einen Kalender?
Ich habe seit kurzer Zeit auch einen Kalender. Manchmal funktioniert es, manchmal nicht.
Welche Arten von Terminen würden Sie sich denn überhaupt reinschreiben? Oder welche Arten von Terminen schreiben Sie sich rein? Also wenn Sie dann sagen, eigentlich brauchen Sie ja diese Freiheit.
Naja, nein, um Gottes Willen, ich habe ja unglaublich viele Termine, die ich mir nicht merken könnte, wenn ich mir die jetzt da nicht reinschreiben würde. Nein, ich meine jetzt, wir sprachen ja über das Angekommensein. Das ist ja nochmal was anderes. Also so, wie gesagt, darunter kann ich mir irgendwo nichts vorstellen. Einen Terminkalender habe ich schon. Ich bin manchmal mehr in der Lage, da wirklich was reinzuschreiben und auch reinzuschauen und manchmal weniger. Ich habe ganz große Probleme damit und muss mich da sehr disziplinieren und es passiert mir auch ständig irgendwie was, dass ich irgendwas vergesse oder nicht reingeschrieben habe und das ist dann plötzlich und so weiter. Ich bin richtig stolz, wenn es stimmt, was drinsteht und ich das dann auch mache. Also,
ja. Wir sprechen ja jetzt miteinander kurz bevor Sie anfangen zu drehen, diesen Film, über den wir schon vorhin geredet haben. Ist das dann so, dass in dem Moment, wo ein Projekt beginnt, also ob das jetzt dieser Film ist oder ob das jetzt Proben sind, Theaterproben im nächsten Jahr, von denen es viele geben wird, dass Sie dann tatsächlich auch in so eine Art Tunnel reingehen?
Ja, also das ist der Idealzustand. Ne, wenn links und rechts dann nicht mehr irgendwas oder sehr viel anderes ist. Natürlich, es gibt die Vorstellung, die spielt man oder so, aber man versucht das zu reduzieren und sich selbst dieses Erlebnis zu verschaffen von jetzt bin ich wirklich da, jetzt bin ich dafür da und nichts weiter groß.
Dann bleibt mir jetzt eigentlich nur noch Ihnen eine intensive Zeit zu wünschen.
Vielen, vielen Dank.
Danke Ihnen. Das war Klassik à la carte mit Corinna Harfuch und Katja Weise.
Aus rechtlichen Gründen konnten wir Ihnen nur das Gespräch von Klassik à la carte zur Verfügung stellen, nicht die Musik.
NDR Kultur. Hören und genießen.